Politik ist Teil der Demokratie, sie ist nötig und gehört dazu. Darüber darf sich niemand beschweren. Ich tue es jedenfalls nicht.
Sie sind ein Klempner der Macht.
Wer regiert Deutschland?
Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, aber es kommt eben auch was raus.
Machtwechsel
mit Dagmar Rosenfeld
und Robin Alexander.
Money, Money von ABBA. Wer bei einem Anruf in der FDP-Parteizentrale in der Warteschleife landete, bekam diesen Refrain zu hören, angereichert mit von Schauspieler Sky Dumont eingesprochenen Sätzen wie Steuern runter, Arbeit rauf. So war das in den 2010er Jahren, als die FDP zusammen mit der CDU regierte und ein einfacheres, niedrigeres und gerechteres Steuersystem versprochen hatte. Jetzt ist die FDP wieder in der Regierung. Zwar ist von einer großen Steuerreform längst nicht mehr die Rede, sehr wohl aber hat Bundesfinanzminister Christian Lindner nun Steuererleichterungen auch für höhere Einkommen angekündigt. Grüne und SPD wollen da jedoch nicht mitmachen. Streit in der Koalition, das ist nicht neu, aber dieses Mal könnte er existenziell werden. Bereitet die FDP möglicherweise den Ausstieg aus der Ampel vor? Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um Videobotschaften von Kanzler und Vizekanzler, die eigentlich an die Bürger gerichtet sind, zugleich aber wie gegenseitige Belehrungen klingen. Und wir blicken auf die Debatte um den Paragraphen 218, den Grüne und SPD am liebsten abschaffen wollen.
Durch den deutlich gestiegenen Regelsatz für die Grundsicherung wird es noch einen Nachschlag geben müssen beim steuerfreien Grundfreibetrag für die arbeitende Mitte. Und wir werden in diesem Jahr auch nach vorne schauen müssen, wie sich die kalte Progression in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und ich sage voraus, das wird für die nächsten Jahre 25, 26 wieder eine intensive Diskussion in der Koalition geben, ob es möglich ist, auf die automatischen Steuererhöhungen der kalten Progression zu verzichten.
So Christian Lindner am 6. Januar auf dem Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart. Wer hören wollte, konnte also schon Anfang des Jahres klar und deutlich vernehmen, was Lindner nun in einem dpa-Interview zum FDP-Regierungskurs erklärt hat. Steuerentlastungen, denn auch 2025 und 2026 müsse erneut die sogenannte kalte Progression ausgeglichen werden. Grüne und SPD wollen da nicht mitmachen. Sie sprechen von Entlastungen für die Reichen. Lindners Replik darauf, ich zitiere, manche haben kein Problem, mit viel Steuergeld zu finanzieren, wenn Menschen nicht arbeiten. Mir fehlt bei den Koalitionspartnern dagegen der Respekt vor den Steuerzahlern. Zitat Ende. Das ist eine Kampfansage, oder Robin?
Ich habe das ehrlich gesagt nicht als so aggressiv empfunden, weil wenn man das bei Lichte betrachtet, möchte ich die These wagen, A, es ist nur ein FDP-Minimalprogramm und B, es ist auch fast durch den gesunden Menschenverstand geboten, weil Lindner hat ja gesprochen über diesen Steuerfreibetrag, den Grundfreibetrag, und der geht zurück auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass man das Existenzminimum nicht besteuert. Und das Bürgergeld soll ja auch das Existenzminimum sichern. Also von daher finde ich, es gibt eine innere Logik, dass, wenn das Bürgergeld dramatisch steigt, sich beim Freibetrag auch was tut. Und ähnlich sehe ich den Fall bei der berühmten kalten Progression, der ja eine automatische Steuererhöhung ist, die dich trifft, wenn du eine Gehaltserhöhung gekriegt hast, die beispielsweise die gestiegene Inflation ausgleichen soll. So. Und dass man keine automatische Steuererhöhung haben möchte. Auch das finde ich nicht grundstürzend oder wahnsinnig kalt liberal oder sonst was, sondern auch das scheint mir, also wenn die FDP davon abginge, könnten sie eigentlich auch zusperren, oder?
Das stimmt, aber wenn du dir die Reaktion der Koalitionspartner anguckst, dann klingt es so, als ob Lindner das Paradies auf Erden für die Reichen schaffen will und wieder mal für die Armen nichts übrig hat. Also wenn du Andreas Audrich zum Beispiel, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen, anhörst, der sagt, Steuersenkungen für die Reichsten des Landes haben keine Priorität. Priorität habe für die Grünen die alleinerziehende Mutter, die arbeite und am Ende des Monats doch nicht genug habe.
Naja, eigentlich kommt das ja darauf an, wie viel die alleinerziehende Mutter verdient. Also wenn sie gut verdient, dann freut sie sich auch, dass sie weniger Steuern zahlen muss. Ich verstehe SPD und Grüne da nicht. Ich glaube, da haben sich auch eher die von den jeweils linken Parteiflügeln geäußert, weil den Konflikt hatte die Ampel ja schon mal und den hat damals Christian Lindner für sich entschieden, weil die letzte kalte Progression wurde ja ausgesetzt. Und da war der SPD-Kanzler ganz froh drüber, dass sein Finanzminister da so ein bisschen den Rambock gegeben hat und er dann aber mit durch diese Tür schreiten konnte, weil das sind ja Steuersenkungen für alle oder jetzt bin ich auch schon auf linke Fährte von dir gelockt worden. Es geht ja nicht um Steuersenkung, es geht darum, dass das konstant bleibt. Ja? Also das ist ja auch was, wo man sieht, wie sich der Zeitgeist geändert hat. Dieses von dir eingespielte Tondokument aus den 2010er Jahren.
Du meinst die Warteschleife der FDP.
Genau, Money, Money. Damals dachte die FDP noch, sie können eine richtig große Steuerreform machen, wo wirklich massig gesenkt wird und daraus sich dann wirtschaftliche Effekte ergeben. So, dieser Plan ist damals historisch zerschellt an Wolfgang Schäuble, aber jetzt machen sie gar nicht mehr den Versuch. Also Lindner trägt ja gar nicht vor Steuersenkung im großen Stil. Also der Letzte, der das, glaube ich, versucht hat, war Liz Truss in Großbritannien und die ist ausgerechnet von den Finanzmärkten eingebremst worden. Also Lindner sagt ja nur, lass uns die Balance ungefähr so halten, wie sie jetzt ist. Ja, und ich finde, wie gesagt, also über die Brücke müssten eigentlich SPD und Grüne auch gehen können.
Wenn aber jetzt schon dieses Minimale, diese Reaktion bei den Koalitionspartnern auslöst, dann ist doch die Frage, was wird passieren, wenn Ende April die FDP ihren Bundesparteitag hat und dort für wirklich radikalere Reformen wirbt. Also ein Leitantrag soll dort verabschiedet werden, der die Überschrift trägt, Deutschland braucht die Wirtschaftswende. Und darin heißt es dann, das Land sei derzeit nicht wettbewerbsfähig. Übrigens eine Analyse, die der grüne Wirtschaftsminister mit der FDP teilt. Und weil das Land eben nicht wettbewerbsfähig sei, brauche es ein Aufbruchspaket, so heißt es im Leitantrag, was über alles hinausgeht, was bisher geplant ist. Und aus der FDP ist zu hören, dass Lindner ein auf dem Leitantrag basierendes Papier auch ans Kanzleramt schicken will. Und das sei auch durchaus im Sinne eines Otto Graf Lambsdorff zu verstehen. Lambsdorff, der hatte 1982 als Wirtschaftsminister der sozialliberalen Koalition ein 30-seitiges Papier vorgelegt unter dem Titel Konzept für eine Politik zur Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Und dieses Papier ist als Scheidungsbrief in die Geschichte eingegangen, denn es folgte das Koalitionsende. Robin, die FDP wird Ende April den Leitantrag zur Wirtschaftswende wohl mit einer großen Mehrheit verabschieden. Ist das dann zugleich auch der Beginn des Abschieds aus der Koalition?
Das kommt etwas darauf an, was in diesem Papier, das Lindner ins Kanzleramt schicken will, tatsächlich steht. Also wenn das sozusagen ist, hier unser Leitantrag bitte umsetzen, dann könnte das schwierig werden. Und ich meine, du hast es ja gerade schon angesprochen, das historische Lambsdorff-Papier, Überwindung der Wachstumsschwäche und sozusagen Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Und genau da liegt doch im Moment das Problem. Dass wir eine Wachstumsschwäche haben, ist klar. Aber wir haben ja keine Arbeitslosigkeit, die dramatisch wächst und die auch Otto-Normalverbraucher erreicht. Ja? Ich meine, ich kenne das noch, ich komme aus dem Ruhrgebiet 80er Jahre. Die Leute hatten wahnsinnige Angst, arbeitslos zu werden. Und die hatten wahnsinnige Angst, dass ihre Kinder keine Ausbildungsplätze bekommen. So, jetzt hast du ja die Situation, dass die Unternehmen nicht nur Fachkräfte, sondern mittlerweile fast alle Kräfte suchen. Und dass die Kinder sich aussuchen können, wo sie ihre Ausbildung anfangen, so ungefähr. Und da ist ein Zusammenhang entkoppelt worden wegen einer bestimmten demografischen Entwicklung. So, und die offene Frage ist doch jetzt, ob es in der Gesellschaft trotzdem ausreichend Bewusstsein gibt, dass diese Wachstumsschwäche ein Problem ist, weil sie ja mittelbar durchschlagen wird auf unsere Sozialkassen und. Ja, also das ist objektiv ein Problem, aber empfinden es die Leute als ein solches. Ja, und mindestens auf der grünen Seite gibt es Fantasien, wir könnten ganz ohne Wachstum und Wachstum wäre aus Klimagesichtspunkten auch gar nicht gut und so weiter und so fort. Also da ist die Frage, ob diese Wachstumsschwäche von breiten Bevölkerungsteilen tatsächlich als Problem begriffen wird, weil darauf würde dann ja sozusagen diese politische Bewegung der FDP, wir müssen da was machen, aufsetzen.
Ich finde, dass die FDP sich doch aber sehr weit aus dem Fenster lehnt, auch mit der Inszenierung dieses Leitantrags. Also, dass bewusst suggeriert wird, das könne man schon mit 1982 und der Lambsdorff-Wende vergleichen, also wo angetriggert wird, es könnte auch zu einem Koalitionsbruch kommen. Damit gehen die ja schon sehr weit nach vorne und wecken zumindest bei ihrer Klientel auch eine Erwartungshaltung. Mit Koalitionsbruch spielt man nicht. Und wenn man sich traut, so weit zu gehen, dann muss man doch im Hinterkopf zumindest die Möglichkeit schon durchgespielt haben, auszusteigen.
Ja, wir führen diesen Podcast in umgekehrten Rollen auf. Du bist die konservativ-staatstragende und ich bin der FDP-Versteher. Aber ich gefalle mir mal in der Rolle und sage, die Grünen haben doch in den letzten Jahren die Energiewende, die Wärmewende, die Ernährungswende, die Verkehrswende, das habe ich bestimmt noch ein paar Wenden vergessen. Ne?
Die Wende.
Da kann die FDP ja auch mal was wenden. Kann man ja so sagen. Nein, ich finde.
Du meinst, sie kann es drehen und wenden, wie sie will. Am Ende ist egal.
Nein, ich finde, also was wäre denn das Gegenteil? Also eine Regierung, die sagt, oh, wir sind das einzige der Industrieländer, das nicht mehr wächst. Oh, die Unternehmen investieren eher im Ausland als zu Hause. Aber macht nichts. Wir machen einfach unseren Stiefel weiter, ist egal. Das wäre ja komisch. Ja? Also eigentlich müsste man ja fragen, wo sind die Pläne der SPD und der Grünen?
Naja, also in der Diagnose ist man sich ja eigentlich schon sehr einig.
Ah, ich bin mir gar nicht so sicher.
Na, aber erinnere dich doch mal an Robert Habeck, der bei uns in der Welt am Sonntag sagte, ja, Deutschland braucht eine Unternehmenssteuerreform, weil so sind die Unternehmen mit den hohen Abgaben nicht mehr wettbewerbsfähig. Das ist die Diagnose, aber in der Ableitung, wie den Unternehmen...
Ja, das ist Habecks Diagnose.
Ja, und Habeck möchte ja über Investitionen gehen und Lindner möchte über Entlastung gehen. Das ist ja schon ein großer Unterschied.
Ja, das ist der Riesenunterschied. Das haben wir ja auch schon mal aufgedröselt, wie die beiden da auch richtig weltanschaulich auseinanderliegen. Aber ich bin gar nicht sicher, ob alle bei allen Grünen und Roten der Groschen gefallen ist, den Robert Habeck demonstrativ bei uns im Interview hat fallen lassen. Weil man hört ja auch diese seltsame Geschichte, das wäre alles nur die Schuld der Schuldenbremse. Ja, also in SPD und grünen Kreisen redet man sich ein, weil Deutschland nicht so viel in die Verschuldung geht, hätte man sozusagen eine Wachstumsschwäche, weil die Amerikaner hätten eigentlich unsere Wachstumszahlen und was real fehlt, wäre sozusagen das schuldengetriebene Wachstum, das wir jetzt leider nicht hätten wegen der doofen Schuldenbremse. Ich halte das für eine Milchmädchenrechnung, aber sie zieht erstaunliche Kreise, diese Erzählung. Also ich weiß nicht, ob Habeck seine Grünen schon so weit hat, dass die wirklich marktwirtschaftliche Reformen mitgehen würden. Und ob Olaf Scholz seine SPD so weit hat, wissen wir auch nicht.
Wir werden es sehen, wenn es jetzt um die Haushaltsberatung für 2025 geht. Also da ist die FDP ja sehr klar positioniert. Sie will Steuern senken und Ausgaben kürzen. Bemerkenswert dabei ist ja, dass Lindner auf das übliche Verfahren verzichtet, Eckwerte für den Haushaltsentwurf aufzustellen. Also, dass die Ministerien Eckwerte über ihre gewünschten Ausgaben vorlegen und dann wird darüber verhandelt. In einem Brief an seine Kabinettskollegen hatte Lindner schon im März erklärt, ein Eckwerteverfahren sei nicht zielführend, da es keine zusätzlichen zur Verteilung ausstehenden Finanzmittel gebe. Und stattdessen werden den einzelnen Ministerien Ausgabenobergrenzen vorgegeben. Offenbar tragen das ja Scholz und Habeck mit, dieses Vorgehen. Aber Robin, werden das auch die Fraktionen tun?
Naja, und ist es nicht eigentlich ein Zeichen von politischer Schwäche? Weil diese Eckwerte, die müssen doch gar nicht zwanghaft immer mehr sein. Die Eckwerte sind eigentlich die Idee, wie eine Regierung gestalten will. Und das muss nicht zwanghaft mehr sein. Auch in Eckwerten kann sich schon eine Priorisierung spiegeln. Und dass man die politische Kraft dafür jetzt nicht aufbringt und stattdessen sagt, wir übernehmen die Werte des letzten Males, um Aufwuchs zu verhindern, das erscheint mir eigentlich nicht zielführend. Also ich gebe dir ein Beispiel. Im Verkehrsministerium gibt es jetzt 5 Milliarden weniger, als Volker Wissing eigentlich haben wollte. Jetzt kann das ja richtig sein. Ich weiß das gar nicht. Es scheint mir angesichts des Zustands der Bahn und bestimmter anderer Dinge in dem Sektor nicht unbedingt automatisch einleuchten. Aber egal, es kann ja richtig sein. Aber es müsste doch begründet werden. Und jetzt einfach zu sagen, wir haben uns auf ein Verfahren geeinigt und du hast jetzt die Torte im Gesicht, das erscheint mir nur durch Binnenlogik erklärbar.
Welche Binnenlogik siehst du denn da? Meinst du die Lehre aus dem Haushaltsstreit nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass der Ampel ja ihre Nebenhaushalte gesprengt hat und sie damit gezwungen hat, Milliarden aus dem Haushalt zu kürzen? Und dass man jetzt glaubt, in der Koalition nicht mehr die Kraft aufzubringen, nochmal eine solche Kürzungsdebatte zu führen?
Naja, also eigentlich ein Haushalt ist die in Zahlen gegossene Politik einer Regierung. Ja? Und da könnte eine Regierung sagen, unsere Priorität ist, die Verteidigung zu stärken und deshalb wird der Wehretat wachsen. Oder eine Regierung könnte sagen, unsere Priorität ist der Verkehrssektor, der vernachlässigt wurde und da muss etwas steigen. Und sie könnten auch sagen, andererseits sehen wir, dass wir nicht mehr so viel Entwicklungshilfe machen wollen, wie wir bisher gemacht haben und das wird sinken. Oder man kann es auch genau umgekehrt sagen. Also das ist ja sozusagen dann die Frage der Politik. Jetzt sagt man aber, um Streit zu vermeiden, kriegt keiner mehr.
Und Streit gibt's trotzdem. Das ist ja das Bemerkenswerte an dieser Koalition. Aber Christian Lindner hat ja auch einen Weg aufgezeigt, wie man tatsächlich zumindest in den kommenden Jahren in der schönen Zukunft, in der die Frage ist, ob die Ampel da überhaupt noch regieren wird, doch wieder Mittel locker machen kann.
Ja, er hat interessanterweise gleich zwei Schlupflöcher aufgezeigt. Das eine ist, er hat angedeutet, dass man die Konjunkturkomponente bei der Schuldenbremse anders berechnen könnte. Also die Konjunkturkomponente, die gibt es bisher schon und da könnte man was drehen, sozusagen ohne an die eigentliche Schuldenbremse ranzumüssen. Und bis jetzt hieß es aus dem Hause Lindner immer, nee, das sind nur 900 Millionen, also Klammer auf, mach den Kohl nicht fett. Und oh Gott, nicht schon wieder tricksen, damit sind wir doch gerade erst richtig auf die Fresse gefallen. Und jetzt hört man, man könne sich doch vorstellen, da ranzugehen und da würde ein niedriger, einstelliger Milliardenbetrag bei rumkommen. So, dann hätte man also schon mal wieder was zu verteilen. Und das zweite Schlupfloch hat Lindner jetzt in einem Interview aufgezeigt, wo er sagt, wenn die Gesamtschuldenquote Deutschlands unter 60% senke, dann könne man ab dem Jahr 2028 auf die dort eigentlich vorgesehene Tilgung der Corona-Kredite, darüber könne man nochmal reden. Und das sind 9,2 Milliarden Euro, die bisher dafür vorgesehen sind. Aber wie gesagt, 2028, in der mittelfristigen Finanzplanung gibt es ja diesen Riesenanstieg, den wir brauchen für die Bundeswehr. Ja, also wenn das Sondervermögen ausgelaufen ist, muss der Wehretat sprunghaft steigen und keiner hat bis jetzt nur die kleinste Idee, wie das funktionieren könnte. Und Lindner hat jetzt so ein bisschen so eine Möhre. Wenn wir jetzt schön alle diszipliniert sind, dann kann man da noch was machen.
Diszipliniert ist die Ampel tatsächlich gewesen, als es um die Renten ging und das Rentenpaket 2, das sie gemeinsam verabschiedet haben und das Lindner und Hubertus Heil Anfang März vorgestellt haben. Und in diesem Rentenpaket ist ja unter anderem eine dritte neue Finanzierungssäule vorgesehen, das sogenannte Generationenkapital. Dafür will der Bund mehrere Milliarden Euro am Kapitalmarkt anlegen. Jetzt hat Johannes Vogel, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, das geplante Rentenpaket als unzureichend kritisiert und erklärt, noch stehe man ja ganz am Anfang des Gesetzgebungsverfahrens und es gebe damit ausreichend Gelegenheit, das Gesamtpaket in diesem Sinne zu verbessern. Robin, wiederholt sich nun bei der Rente, was wir beim Heizgesetz bereits erlebt haben. Das Kabinett verabschiedet einen Gesetzentwurf und die FDP-Fraktion boykottiert ihn dann.
Ja, du hast recht und das ist ja noch schlimmer. Das hattest du ja im letzten Podcast so klug erklärt. Die grüne Boykottiererei über Wochen und Monate der Bezahlkarte für Flüchtlinge ist ja auch ein Spiegel der FDP-Blockade des Heizungsgesetzes. Ja? Also da reißt echt was ein. Und man muss sich schon erschrecken, weil Johannes Vogel ist parlamentarischer Geschäftsführer. Der ist also nicht irgendwer in der Fraktion. Das ist auch jemand, der nicht zur Kamikaze-Kommunikation neigt und auch eher jemand ist, der weltanschaulich durchaus mit Roten und Grünen kann. Wenn der so ein Projekt in Frage stellt, dem sein Chef Christian Lindner noch vor Wochen demonstrativ zugestimmt hat in der gemeinsamen PK mit Arbeitsminister Hubertus Heil, dann muss man sich Sorgen machen. Und ich weiß nicht, was da vor sich geht in der FDP, ist aber interessant, weil wird ja auch noch über die Kindergrundsicherung gerungen. Und da hat die stellvertretende Fraktionschefin Gide Jensen diese Woche gesagt, man könne es auch sein lassen mit dem Verhandeln, wenn nicht Frau Paus vernünftige Vorschläge mache. Auch von einer besonnenen, nicht grünen oder rote fressenden Liberalen ein ziemlich scharfer O-Ton. Ja, könnte sein, dass so ein bisschen vor dem Parteitag keiner sich mehr mit Freundlichkeiten gegenüber Rot und Grün erwischen würde. Dazu würde passen, als wir neulich im Podcast Konstantin Kuhle einen Sozialliberalen nannten, hat er mir sofort eine böse SMS geschrieben, er wäre keiner. Also vielleicht will sich einfach vor dem FDP-Parteitag keiner mehr mit roten und grünen Freunden erwischen lassen.
Oder vielleicht sucht man selbst in dem wenigen, was noch gemeinsam in der Ampel beschlossen worden ist, auch dort jetzt das Trennende, weil man darauf hinarbeitet, einen möglichen Ausstieg sehr gut begründen zu können.
Ja, dann läuft da gerade einiges zusammen. Es gibt ja auch noch die ganzen europäischen Angelegenheiten, Lieferkettengesetz, Naturschutzgesetz und, wo die FDP Dinge, die schon mal in Tüchern war, wieder auswickelt. Ja, je länger wir darüber sprechen, desto mehr Sorgen machen wir uns um die Ampel, oder?
Das tun wir, Robin.
Die Erkenntnis der Woche.
Wenn Robert Habeck eine Videobotschaft sendet, dann schmilzt die Twitter- und LinkedIn-Öffentlichkeit dahin. Wenn Olaf Scholz es tut, bleiben die Herzen unberührt. So auch an Ostern, als sowohl Habeck als auch Scholz in ihrer jeweiligen Videoansprache auf die Lage in der Ukraine eingingen. Bei Robert Habeck klang das so.
So sehr ich verstehe, dass angesichts der hohen Opferzahlen von einem Einfrieren des Krieges gesprochen wird, so sehr blendet diese Position aus, dass nur die Ukrainerinnen und Ukrainer entscheiden können, welchen Preis sie zu zahlen bereit sind und zu welchen Bedingungen sie einen Waffenstillstand erreichen oder den Krieg beenden wollen.
Robin, selten ist Kritik am Kanzler und an seiner Partei so empathisch dahergekommen wie in diesen Worten von Habeck.
Ja, man hätte es auch gerne von Olaf Scholz gehört, weil bevor Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionsvorsitzende, mit dem Einfrieren kam, dachten wir ja auch alle, das ist die Position von Olaf Scholz, dass die Ukraine entscheidet, wann verhandelt wird und unter welchen Umständen und worüber und so weiter. Und Habeck hat jetzt das markiert, was eigentlich deutsche Position sein soll. Das Interessante an diesen Botschaften ist, dass das ja keine Botschaften sind des Wirtschafts- und Klimaschutzministers, sondern es sind Botschaften des Vizekanzlers. Also er kam ja sehr gut an mit seinem Film, den er aufgenommen hatte nach dem Hamas-Terror am 7. Oktober gegen Israel. Und er hat jetzt mit dieser Osterbotschaft, die ja eigentlich eine Erklärung war, wie steht es beim russisch-ukrainischen Krieg, also auch kein Ministerthema, sondern Kanzlerthema, das sind ja die Dinge, wo er immer kommunikativ überzeugt. Und ich glaube, dass er natürlich gut reden kann, aber dass er auch in eine Lücke stößt. Und diese Lücke ist, dass wir nicht nur einen Kanzler haben, der gar nicht so wenig spricht, sondern der im Moment ziemlich viel Medienarbeit und Öffentlichkeitsarbeit und Bürgertreffs und was immer macht, aber der nicht durchdringt. Und wir haben einen Bundespräsidenten, der nicht durchdringt. Also wir haben in den beiden wichtigen Posten zwei Männer, die Handwerker der Macht sind, die kleinteilig arbeiten, die große, große Stärken haben als Leiter von Apparaten, aber beide nicht in die Gesellschaft wirken, wie es für das Amt des Bundespräsidenten dringend erfordert. Also ohne das geht es eigentlich nicht, und aber auch ein Kanzler braucht es eigentlich.
Und Habeck, der in diese Lücke geht und mit seinen Ansprachen zumindest einen Teil der Menschen wirklich erreicht und berührt und damit sowas wie einen Gegenkanzler ja gibt in solchen Ansprachen, das muss doch den Leuten von Scholz wahnsinnig auf den Keks gehen, oder?
Ich weiß nicht, ob es ein Gegenkanzler ist, weil er widerspricht ihm ja nicht. Es ist, glaube ich, eher ein Ersatzkanzler. Ja, also er erfüllt eine Lücke. Und die Leute von Scholz haben erkannt, dass sie ein Problem haben. Das sieht man daran, dass ja die Filme, die Scholz ausstrahlt oder seinen eingesprochenen Mini-Podcast, dass die in häufigerer Frequenz kommen. Das sieht man daran, dass er in diese 3 nach 9 Talkshow gegangen ist und da von seinen Königsberger Klopsen erzählt. Und das sieht man daran, dass er immer öfter diese Bürgerdialoge macht, die er so mag, also wo er direkt mit Leuten spricht. Aber er hat wirklich ein Problem. Also die Dimension des Problems ist mir jetzt interessanterweise klar geworden, als ich zufällig in der New York Times las, weil die New York Times hat sich gewundert, warum ist Joe Biden so unpopulär, der ja gar kein unerfolgreicher Präsident ist, und hat dann die These, im Moment sind viele westliche Spitzenpolitiker im historischen Vergleich sehr unpopulär, und hat dann eine Liste veröffentlicht über Low Approval Ratings, also wo sagen die Leute, I disapprove. Und der die Liste anführt, ist Olaf Scholz, Klammer auf, Germany, Klammer zu, 73% disapprove. Und das ist natürlich schon hart, ne? Weil ich meine, das kannst du sagen, Emmanuel Macron ist der Zweite, der hat 71% disapprove, aber der hat auch seine zweite Amtszeit fast fertig, ja? Also Olaf Scholz ist unpopulärer als Rishi Sunak. Und wenn du dir anguckst, was die Tories in UK angerichtet haben in den letzten Jahren, da fragst du dich wirklich, wie konnte das passieren? Also ich glaube, es gibt da tatsächlich ein objektives Problem für Olaf Scholz, dass diese Beliebtheitswerte so im Keller sind.
Im Hinterzimmer.
In diesem Monat soll die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin ihre Ergebnisse präsentieren. Beauftragt worden ist sie von der Bundesregierung und sie besteht aus 2 Arbeitsgruppen. Die eine soll sich mit den ethischen Fragen der Leihmutterschaft beschäftigen, die andere soll Möglichkeiten der Regulierung für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches prüfen. Dahinter steht die Forderung von Grünen und SPD, den Paragraphen 218 abzuschaffen. Robin, du hattest schon, als die Ampel den Paragraphen 219a, der das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche beinhaltete, aufgehoben hat, prophezeit. Als nächstes ist der 218er dran.
Ja, das steht in einer Logik. Also der 219a war ja ein Paragraph, der in der Realität überhaupt nicht zur Anwendung kam. Da gab es ja nur 2 Fälle in 15 Jahren, ja. Also den zum Thema zu machen, hatte nur Sinn, wenn man auf den 218 zielt. Und auch da muss man sich, also bevor man in die weltanschauliche Diskussion einsteigt, muss man sich klar machen, es gibt kein konkretes Problem. Also eine CDU-Abgeordnete, die Frau Winkelmeier-Becker, hat gesagt, wenn es um diesen Paragraphen geht, dann lasst uns doch mal schauen, wie oft wurde eigentlich eine Frau in den letzten Jahren aufgrund dieses Paragraphen 218 verurteilt. Und die Bundesregierung hat die Daten zusammengetragen und die Anfrage ist vom vergangenen Jahr und geht 10 Jahre zurück. Und in diesen 10 Jahren gab es in ganz Deutschland genau einen Fall. Einen einzigen. Also, dass es ein Problem gäbe mit dem massenhaften juristischen Verfolgung von Schwangerschaftsabbrüchen. Ich glaube, das kann man wirklich nicht behaupten. Das gibt keine Zahl her. Es geht darum, dass man die bisherige grundsätzliche Haltung des Staates, unserer Demokratie zu dieser Frage verändern möchte.
Es geht ja in der Debatte um Schwangerschaftsabbrüche immer um 2 Aspekte, die miteinander versöhnt werden müssen. Das eine ist der Schutz des ungeborenen Lebens. Das andere ist das Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren Körper. Und ich finde auch, dass mit der jetzigen Lösung mit Paragraph 218 da ein Kompromiss gefunden ist, der in der Praxis gangbar ist und der auch gesellschaftlich tragbar ist. Dennoch, jetzt ist die Debatte aufgemacht. Es ist aber klar, dass die FDP den Paragraphen 218 nicht abschaffen will. Debattiert wird aber nun darüber, was denn unterhalb einer Abschaffung möglich ist, also wie man den Paragraphen noch verändern könnte.
Nein, er soll aus dem Strafrecht rausgenommen werden. Das ist das Ziel der Übung.
Ja, aber da ist die FDP ja nicht dabei.
Na, das wollen wir erstmal sehen. Also ich würde die Kampagnenfähigkeit von Lisa Paus in dieser Frage nicht unterschätzen. Also erstmal haben wir doch erlebt, welche Welle auch medial zu diesem völlig randständigen 219 gefahren wurde und wie das funktioniert hat. Und jetzt kommt das wieder. Ich weise die Hörer schon mal darauf hin, was sie in den nächsten Tagen erleben werden. Also wir haben jetzt schon Artikel massig über den 218, weil Frau Paus über eine sehr aktivistische Szene, die auch in befreundete Medien reinragt, dort Stimmung macht. Wir werden dann haben, dass in den Bundestag kommt das sogenannte Gehsteigbelästigungsgesetz aus dem Bundesrat. Das ist also, dass Frauen, die auf dem Weg zu einer Abtreibung sind, nicht von Lebensschützern da beschimpft werden dürfen. Ein Problem, ob das zentral ist oder in Deutschland viel randständiger als beispielsweise in Amerika, lasse ich jetzt mal offen, aber mit dem man eindeutig Lebensschützer als Problem markieren will. Dann kommt am 10.04. die sogenannte ELSA-Studie. Das ist eine Studie, wo wird Abtreibung medizinisch angeboten. Und dann kommt am 14.04. das Ergebnis der Kommission. Also wir haben jetzt einen medialen Hochlauf, wo ein Problem sozusagen markiert wird. Und diese Kommission ist auch nicht nur eine Kommission zum 218, sondern es gibt zwei Kommissionen. Eine sogenannte AG, berät über den Schwangerschaftsabbruch, und eine weitere AG, die am gleichen Tag ihr Ergebnis vorstellen will, berät über Leihmutterschaft und Eizellenspende. Und dies sind Anliegen der FDP. Ja, also du hast dieses seltsame Konstrukt, dass du beim Streichen des 218 Bedenkenträger hast in der FDP, gar nicht so sehr aus weltanschaulicher Sicht, sondern weil das einfach Juristen sind, die wissen, dass das Bundesverfassungsgericht schon zweimal anders entschieden hat. Und du hast auf der anderen Seite eine FDP-Forderung für Liberalisierung von Leihmutterschaft und Eizellenspende, wo es bei den Grünen Bedenkenträgerinnen gibt, weil nämlich grüne Frauen finden, dass eine Schwangerschaft, die jetzt nur altruistisch sozusagen die Leihmutterschaft eingeführt werden soll, aber der Weg ist klar, dass man auch dort zur Kommerzialisierung kommen will, wo die Grünen Schwierigkeiten haben. Und der Kompromiss, dass die einen ihre Bedenken runterschlucken und die anderen, der ist doch angelegt. Also das ist etwas, das hat Frau Paus und Umliegende, weil das war ja schon in der Zeit von Anne Spiegel und davor eingetütet, das folgt einer gewissen politischen Dramaturgie, deren handwerkliche Qualität man nicht unterschätzen soll.
Also Robin, du klingst so, als ob du davon ausgehst, dass es einen Deal geben wird. Die FDP stimmt der Abschaffung von 218 zu und bekommt dafür von den Grünen das Okay zur Leihmutterschaft.
Na, ob es so kommt, ist nicht klar, aber daraufhin orientiert die ganze Kampagne. Also das wäre sozusagen der Zielpunkt dieses politischen Projektes. Und um das zu verstehen, muss man sich klar machen, was will man damit politisch? Also im Umfeld von Lisa Paus gibt es die Vorstellung, da ja Abtreibungen in der DDR anders geregelt waren, könne man vor den Ostwahlen ein sozusagen Signal senden, wir geben euch die Abtreibungsrechte der DDR zurück. Ja? Und das hält man für eine gangbare Botschaft. Und zweitens will man natürlich andocken an die Kulturkämpfe in den USA. In den USA ist Abtreibung ein Riesenthema, zwischen Demokraten und Republikanern umstritten. Und die junge Generation, die viel in amerikanischen Kontexten auch sich bewegt medial, glaubt man da sozusagen Huckepack nehmen zu können. Wobei die Ironie ist ja, dass das Manöver von Donald Trump, also in Amerika haben ja die Konservativen eine befriedete Debatte aufgebrochen, indem sie die Rechtsprechung des Supreme Court verändert haben, indem sie gezielt konservative Richter nachbesetzt haben. Ja? Also konservative Richter haben in den USA eine jahrzehntelange Rechtspraxis, Roe v. Wade ist der Fachbegriff, aufgehoben. Und man hat sozusagen da ein Rollback gemacht. Und in Deutschland versuchen die Grünen den spiegelbildlichen Plan, weil die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist ja, der Staat muss das ungeborene Leben schützen, weil das ungeborene Leben auch unter Artikel 1 Grundgesetz die Würde des Menschen ist unantastbar fällt. Da gibt es zwei Urteile. Und wenn jetzt die Ampel das aus dem Strafrecht rausnehmen würde, würde 100% geklagt. Und die einzige Hoffnung ist, dass das Bundesverfassungsgericht in neuer Zusammensetzung, weil die Grünen ja seit ein paar Jahren mitsprechen können, wer Richter wird, seine alte Rechtsprechung revidiert. Also die Grünen versuchen ein umgekehrtes Roe v. Wade. So, nur in wessen Interesse ist das? Weil in den USA ist diese Abtreibungsfrage mittlerweile zu einer Rechts-Links-Frage geworden, die es in Deutschland nie war. In Deutschland ist es immer fraktionsübergreifend abgestimmt worden und es gab immer differenzierte Positionen auf beiden Seiten. Wem nutzt das, wenn man diese ganz schwierige, sensible Frage in den Kulturkampf zieht? Und das nutzt zwei Parteien. Und es sind die beiden Parteien, die es auch prominent in ihr Europawahlprogramm geschrieben haben, obwohl es europäisch gar nicht zu regeln ist. Das sind die Grünen und die AfD. Weil der von dir beschriebene Abwägungsprozess, der im Grundgesetz angelegt ist, also Schutz des ungeborenen Lebens, aber nicht gegen die Frau, nicht über Sanktionsdrohung, sondern über Beratungsangebot. Also dieser Versuch des Kompromisses, den kann man sich natürlich schenken, wenn man sagt, ungeborenes Leben nehmen wir nicht mehr wahr oder die Rechte der Frau nehmen wir nicht mehr wahr. Und das sind die Positionen, da können Grüne und AfD prima aufeinander einprügeln und beide ihre radikale Kundschaft sozusagen an sich binden und die Parteien der Mitte werden diesen Kulturkampf verlieren. Deshalb hoffe ich immer noch, dass Olaf Scholz und Christian Lindner Machtworte sprechen. Oder eigentlich auch ein Robert Habeck kann mit seiner Idee, die Grünen in die gesellschaftliche Mitte zu rücken, so einen Kulturkampf nicht brauchen. Aber angelegt ist er bisher. Und ich meine, diese Woche hat Deutschland Cannabis legalisiert, obwohl alle in der Gesellschaft, alle Stakeholder, alle Ärzte, alle Fachleute bis zur SPD-Innenministerin gesagt haben, was macht ihr? Und auch das Cannabis erklärt sich ja nur aus dieser Binnenlogik der Ampel, ja? Und deshalb wäre ich gar nicht sicher, ob das beim 218 nicht auch so laufen kann.
Robin, du hast jetzt viel über die Binnenlogik der Ampel erzählt. Ich werde jetzt etwas über die Binnenlogik dieses Podcasts sagen. Zu der gehört nämlich, dass du das letzte Wort hast.
Wir hören uns am Wochenende bei Machtwechsel nachgefragt. Auf Wiederhören.